Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Investigate Europe Podcasts. Heute auf Deutsch. Today, I speak German because we want to try other languages than just English. So, the Energy Charter Treaty podcast is available in German, English and French. You can find episode 6 in English and episode 8 in French. Now back to German. Mein Name ist Oliver Moldenhauer, ich bin Co-Geschäftsführer von Investigate Europe und in diesem Podcast reden meine Kollegin Sindhuri Nandakumar und ich abwechselnd mit unseren Journalistinnen und Journalisten über ihre Recherchen und wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Es ist April 2021. In dem heutigen Podcast geht es um die dritte Recherche, die wir veröffentlichen zum Thema Europas gebrochene Klimaversprechen. In diesen drei Recherchen untersuchen wir, wie Anspruch und Wirklichkeit europäischer Klimapolitik auseinanderlaufen. Und zwar geht es um den Energiekartervertrag. Den gibt es schon seit über 25 Jahren. Bisher war nicht wirklich sichtbar. Aber inzwischen ist es ein richtig großes Thema geworden. Es gibt zahlreiche Publikationen. Es gibt eine Petition mit 1 Million Unterschriften dazu. Ich freue mich, dass heute Nico Schmidt dabei ist, unser deutscher Reporter, der seit Anfang 2019 für uns arbeitet und uns erzählen kann, wie wir zu diesem Thema gekommen sind und was dabei rausgekommen ist. Hallo Nico.
Hallo Oliver.
So, der Energiekartervertrag, das klingt erstmal ziemlich obskur. Was ist das und warum soll man sich damit beschäftigen?
Der Energiekartervertrag ist ein Investitionsschutzabkommen, von dem ich vor der Recherche auch nur wenig gehört hatte. Daher kann man sagen, wirklich ein kaum bekanntes Investitionsschutzabkommen. Und dieses Abkommen, also der Kartervertrag, erlaubt es Investoren, Energieunternehmen, Staaten vor internationalen Schiedsgerichten zu verklagen. Und das mitunter auf Milliardenentschädigungen. Und spannend wird das vor allem deshalb, weil in letzter Zeit Unternehmen Staaten vor diesen Schiedsgerichten auf Milliardenentschädigungen verklagt haben, wenn die Staaten sich entschieden haben, zum Beispiel aus Öl oder Kohle auszusteigen. Und das alles könnte dazu führen, dass die EU-Staaten ihre Klimaziele massiv verpassen.
Also du sagst, dieser Vertrag macht Sonderrechte für Firmen. Warum gibt es das?
Ich glaube, dafür muss man kurz ein paar Jahre zurückspringen in der Geschichte des Energiekartervertrags. Der Energiekartervertrag wurde in den frühen 90er Jahren initiiert und das war die Zeit kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Westliche Unternehmen wollten in den Post-Sowjet-Staaten investieren, doch hatten ein bisschen Angst vor der aus ihrer Sicht unsicheren Rechtslage. Was würde passieren, wenn sie viel Geld dort lassen würden und dann auf einmal irgendetwas Unvorhergesehenes passieren würde, würden sie dann eine Möglichkeit haben, für ihre Investitionen entschädigt zu werden. Und auf Grundlage auch dieser Angst wurde dann dieses Investitionsschutzabkommen, der Energiekartervertrag, geschaffen. Und der sollte halt damals noch Unternehmen das Recht einräumen, gegen Staaten klagen zu können, wenn sie zum Beispiel sich unfair behandelt fühlen.
Nun ist aber Anfang der 90er Jahre über 25 Jahre her. Macht das immer noch Sinn?
Tja, der Energiekartervertrag hat in den frühen 90er Jahren möglicherweise Sinn gemacht. Aber heute ist es tatsächlich gar nicht mehr so, dass es vor allem Klagen in Staaten mit vermeintlich unsicherer Rechtslage sind, sondern unsere Recherche zeigte, dass inzwischen 2/3 der Energiekarterverfahren Verfahren sind zwischen Investoren aus der EU und EU-Staaten. Also eigentlich Staaten mit einem durchaus abgesicherten Rechtssystem. Und so hat mir zum Beispiel im Gespräch der deutsche Rechtswissenschaftler Markus Krajewski gesagt, dass er den Energiekartervertrag als historisches Irrtum sieht.
Was heißt das konkret? Hast du ein Beispiel dafür, wo der Energiekartervertrag eine Rolle spielt?
Ja, also es gibt ein relativ aktuelles Beispiel. Da geht es um den Kohleausstieg der Niederlande. Die Niederlande haben entschieden, die Verbrennung von Kohle ab 2030 zu verbieten. Und das betrifft auch Kraftwerke von ausländischen Energieunternehmen, darunter auch RWE. Und RWE hat nun ein Verfahren eingeleitet vor einem privaten Investitionsschutzgericht in Washington. Und RWE fordert da von den Niederlanden 1,4 Milliarden Euro Entschädigung.
Und könnte RWE nicht, wenn sie Rechte verletzt sehen, vor ein niederländisches Gericht gehen?
Natürlich könnte RWE das. Und der niederländische Staat hat RWE auch Entschädigung angeboten. Das war allerdings RWE zu wenig und deshalb haben sie sich entschieden, vor ein internationales Schiedsgericht zu ziehen. Denn diese internationalen Schiedsgerichte können mitunter aufgrund des recht vagen Vertragstextes Unternehmen deutlich höhere Entschädigungen zusprechen, als das mitunter nationale Schiedsgerichte tun.
Mhm. Und wir fassen das ja unter unserer Rechercheserie zum Klima. Wo siehst du denn den Zusammenhang zwischen diesem Vertrag und den Klimazielen? Du hast eben schon erwähnt, die sind dann schwieriger zu erreichen. Warum denn?
Ja, genau. Also der Vertragstext des Energiekarta-Vertrags ist recht vage. Als ich mit Juristen gesprochen habe, haben die gesagt, es handelt sich bei dem Energiekarta-Vertrag um ein Investitionsschutzabkommen der ersten Stunde. Das heißt, da sind noch Formulierungen enthalten, die ja recht schwammig sind. Und so sind zum Beispiel auch die Gründe, warum Unternehmen überhaupt vor so ein Schiedsgericht ziehen können, total vage. Also eine Phrase ist da immer, auf Englisch fair and equitable treatment, also könnte man jetzt grob sagen, wenn ein Unternehmen sich unfair behandelt fühlt, kann es klagen. Und Unternehmen können sich etwa unfair behandelt fühlen, wenn ihr Eigentum, ihre Kraftwerke auf einmal ja nicht mehr benutzt werden können, weil ein Staat, eine Regierung notwendige Klimamaßnahmen beschließt. Und die EU-Staaten, darunter auch Deutschland, haben ja zum Beispiel durch das Pariser Abkommen sich Klimazielen verpflichtet. Sie haben sich auch Klimazielen im Green New Deal verpflichtet. Und um die zu erreichen, müssen sie in den kommenden Jahren immer mehr aus fossilen Brennstoffen wie Öl, Kohle oder Gas aussteigen. Und wenn sie das machen, könnten sich halt immer mehr Unternehmen ja unfair behandelt fühlen und dann vor so ein privates Schiedsgericht ziehen. Und deswegen haben viele Juristinnen, Wissenschaftlerinnen oder auch Aktivisten in Gesprächen mit uns davor gewarnt, dass es zu einer großen Klagewelle kommen könnte. Und wie erwähnt, tatsächlich, die ersten Klagen gibt es jetzt schon. RWE gegen Niederlande ist ein Beispiel. Italien wird zum Beispiel gerade von einer britischen Ölfirma, Rockhopper, verklagt, weil die italienische Regierung entschieden hat, ein Ölförderverbot zu erlassen.
Aber da könnte man ja auch der Meinung sein, ein Verbot klimaschädlicher Kohleverbrennung, das für alle gilt, ist ja fair und equitable. Und das entscheiden aber diese Schiedsgerichte. Was sind das? Was sind das für Leute in den Schiedsgerichten? Sind das öffentlich bestellte Richter?
Ja, in den Schiedsgerichten sitzen keine öffentlich bestellten Richter. Diese Schiedsrichter konsultieren sich eher aus einem kleinen Kreis von Wirtschaftsanwälten, die meist eine gewisse Sozialisierung erfahren haben. Und die Entscheidung von diesen Schiedsgerichten, die dann diese Schiedsrichter treffen, man muss sich das so vorstellen, der Kläger, also das Unternehmen und der Staat dürfen jeweils einen Schiedsrichter benennen. Mhm. Und diese beiden Schiedsrichter ernennen dann nochmal einen dritten Schiedsrichter, der diesem Tribunal vorsitzt. Und diese drei Schiedsrichter finden dann zusammen eine Lösung. Dabei gibt es keine Jurisprudenz. Also man muss sich nicht auf zuvor getroffene Urteile beziehen. Man ist da ganz frei in der Entscheidungsfindung. Und für Staaten ist es unglaublich schwer, nahezu unmöglich, diese Entscheidungen dann anzufechten.
Also die Schiedsgerichte stehen über dem nationalen Recht. Da kann der Bundestag beschließen, was er will und die Bevölkerung dafür sein. Wenn das Schiedsgericht anders entscheidet, muss eventuell die Bundesrepublik Deutschland Strafzahlungen leisten.
Das Problem dabei ist, dass in den Verfahrensregeln eines der größten Schiedsgerichte, des ICSID, das in Washington sitzt und zum Beispiel den Fall RWE gegen die Niederlande verhandelt, festgelegt ist, dass bei allen Staaten, die Teil des ICSID-Abkommens sind, was nochmal ein Abkommen ist, was dieses Schiedsgericht konstituiert, überall dort können Eigentümer der Staaten eingefroren werden. Das heißt, selbst wenn Deutschland sagen würde, wir weigern uns, wir wollen nicht zahlen, oder wenn, sagen wir, die Niederlande sich weigern, sie werden verurteilt, RWE bekommt Recht, bekommt 1,4 Milliarden Euro zugesprochen, dann könnten die Niederlande sagen, wir weigern uns, wir finden das nicht rechtens. Dann könnte aber Eigentum der Niederlande in einem anderen Staat tatsächlich eingefroren werden und so könnte RWE sich dann das Geld holen, was ihnen zumindest laut der Entscheidung dieses Schiedsgerichts auch zusteht.
Das klingt ja alles nicht so wahnsinnig positiv. Was sagen denn politische Entscheidungsträger, was sagen Umweltverbände, Industrieverbände dazu? Sollte man da nicht was ändern?
Ja, also die Industrie sieht natürlich keine Notwendigkeit, das jetzt erstmal zu ändern. Umweltverbände laufen Sturm. Die würden am liebsten die Staaten sofort dazu kriegen, dass sie austreten. Die Staaten sehen das wiederum ein bisschen anders. In der EU ist es so, dass sich die Staaten darauf verständigt haben, dass zunächst versucht werden soll, der Energiechartavertrag zu reformieren. Es läuft seit jetzt etwas über einem Jahr ein Modernisierungsprozess, in dem alle Vertragsparteien des Energiechartavertrags, da gehören übrigens neben der EU auch noch natürlich Post-Sowjetstaaten wie Kasachstan oder Aserbaidschan dazu, aber auch Japan. Und in dieser Modernisierungsgruppe soll jetzt geschaut werden, ob es möglich ist oder inwiefern es möglich ist, den Energiekadervertrag auch kompatibel mit dem Klimaabkommen von Paris zu machen, zum Beispiel.
Jetzt war ja gerade 2. bis 5. März eine Verhandlungsrunde, wo es um die Reform des Energiekadervertrages ging. Hast du was gehört, was da rausgekommen ist? Wie geht das voran?
Ja, also bei dieser Runde wurde, so heißt es offiziell, erstmals überhaupt darüber gesprochen, welcher Wirtschaftssektor künftig betroffen sein soll. Das ist aus dem Grund ganz wichtig, weil der Energiechartavertrag als Investitionsschutzabkommen, sag ich mal, so eine Sonderrolle hat, denn hier geht es ganz speziell um einen Wirtschaftssektor. Also hier geht es ganz speziell um den Energiesektor. Und natürlich ist die Frage, wenn man guckt, wie ist das mit Klimazielen vereinbar, welche Form von Kraftwerken werden künftig überhaupt noch geschützt? Können künftig Betreiber von Kohlekraftwerken noch klagen, wenn ihre Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden müssen? Und das ist sicherlich ein total strittiger Punkt. Und über den wurde jetzt nach über einem Jahr Verhandlungen erstmals gesprochen. Weiter gehen da die offiziellen Ausführungen auch gar nicht. Man kann sich aber ein bisschen denken, was hinter den Kulissen passiert ist, wenn man zum Beispiel liest, was der Energieminister von Luxemburg, Claude Turm, kurz danach auf Twitter geschrieben hat. Und zwar hat Turm geschrieben, er bedauere sehr, dass in dieser Modernisierungsrunde nun keine Fortschritte beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gemacht wurden. Und das wiederum treibt manche Staaten mittlerweile tatsächlich dazu, dass sie überlegen, kann eine Modernisierung wirklich die Lösung sein? Wir haben zwei Briefe zugespielt bekommen. Der eine Brief der französischen Regierung, der andere Brief wurde von der spanischen Regierung verfasst, beide an die EU-Kommission gerichtet. Die EU-Kommission, muss man dazu wissen, verhandelt hier für die EU. Und beide haben doch darum gebeten, dass man jetzt mal erwägen müsste, ob man aus dem Energiekartervertrag austritt. Aber das ist gar nicht so einfach.
Ein Punkt, Nico, den du in deinem Artikel ansprichst, ist ja auch die Frage eines möglichen Interessenkonfliktes zwischen dem Sekretariat, was ja Vertragsentwürfe produzieren soll und der Reform weg von fossilen eventuell teilnehmen soll, und deren Verknüpfung mit der fossilen Energieindustrie. Was habt ihr da herausgefunden?
Ja, das sogenannte Sekretariat verwaltet den Energiekadervertrag. Es organisiert zum Beispiel die Konferenzen der Vertragsstaaten, kümmert sich aber auch um die Erweiterung der Energiecharta. Und während der Recherche fanden wir heraus, dass unter anderem der Leiter dieser Erweiterungsabteilung, Mara Terterow, eine große Nähe zur fossilen Industrie pflegt. Der hat zum Beispiel einen Club gegründet, der sich Brussels Energy Club nennt, in dem auch sich ja Vertreter von großen Konzernen aus dem fossilen Bereich tummeln, zum Beispiel Eni oder Gazprom. Herr Terterow hat auch eine Denkfabrik gegründet, das European Geopolitical Forum, das unter anderem den Gazprom-Monitor veröffentlicht. Und nebenher arbeitet er auch noch für ein Beratungsinstitut. Und das berät Kunden wie zum Beispiel den türkischen Gaskonzern EGGAS oder BP. Und das Engagement verstößt ziemlich eindeutig, zumindest nach unserer Auffassung, gegen die Verhaltensregeln, die sich dieses Sekretariat selber aufgelegt hat.
Und was hat das Sekretariat oder was hat der Terterow gesagt zu unserer Kritik?
Also das Sekretariat und der Terterow haben unsere Vorwürfe abgestritten, weitgehend. Aber wie gesagt, wir haben Belege über diese Tätigkeiten gefunden und haben sie deswegen auch so schreiben können.
Vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass alle kontroversen Punkte, wo wir Leuten in gewisser Weise Vorwürfe machen, bereits vor Veröffentlichung die entsprechenden Personen und Institutionen bekannt gemacht werden. So, die haben immer Möglichkeit, Stellung zu nehmen.
Genau.
Was war denn für dich das Überraschendste an dieser Recherche?
Also überraschend war für mich einfach wirklich die Dimension dieses Problems zu sehen. Wir haben ja selber versucht zu berechnen, wie groß das Potenzial von künftigen Klagen von Investoren gegen Staaten unter diesem Energiechartavertrag ist. Am Ende sind wir so bei einer Zahl von rund 350 Milliarden Euro rausgekommen. Und das ist halt die fossile Infrastruktur, die sich in der EU, in der Schweiz, in Großbritannien befindet.
Oh, 350 Milliarden.
Ja, das ist Wahnsinn.
Wie groß ist das? Kannst du das mal illustrieren, was das ist?
Ja, das ist ungefähr zweimal das Budget der EU. Da wahnsinnig viel Geld. Und diese Ausmaße zu sehen und zu sehen, dass Staaten sich auf solche Abkommen einlassen und dass da in den frühen 90er Jahren Abkommen geschlossen wurden, die so vage formuliert sind, dass man damals schon hätte sehen können, eventuell hätte sehen müssen, wo sowas hinführt. Und das jetzt heute wie, ja, vielleicht ein Boomerang tatsächlich zurückkommt. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Und ich fand auch sehr erstaunlich, dass bisher so wenig über diesen Energiecharta-Vertrag berichtet worden ist.
Wie ist dann unsere Recherche angekommen?
Ja, es war erstaunlich, wie groß doch das Echo war. Innerhalb kürzester Zeit haben Personen wie die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg oder der französische Ökonom Thomas Piketty unsere Recherche aufgegriffen. Medien wie das Handelsblatt oder die Süddeutsche Zeitung haben inzwischen berichtet. Und NGOs haben europaweit zu einem Austritt aus dem Energiecharta-Vertrag aufgerufen. Und ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, inzwischen wurde dieser Aufruf von mehr als 1 Million Menschen unterzeichnet. Das ist schon erstaunlich.
Wie viel Arbeit steckte denn in dieser Recherche?
Ja, das war tatsächlich eine sehr arbeitsreiche Recherche, eigentlich wie alle, die wir bei Investigate Europe machen. Wir haben ja auch dank unserer LeserInnen, die uns unterstützen, die großartige Möglichkeit, viel Zeit in diese Recherchen zu stecken. Am Ende haben wir, glaube ich, 3 Monate recherchiert, gerechnet, analysiert. Man sieht ja manchmal in so einer Veröffentlichung gar nicht, wie viele Pfade letztendlich wir verfolgen, wie viele Gespräche, die wir führen, die am Ende ergebnislos bleiben, um letztendlich Dinge zu finden, wie wir sie zum Beispiel über die Mitarbeiter in dem sogenannten Sekretariat des Energiecharta-Vertrags gefunden haben, schaut man sich natürlich viel mehr Personen an und bei vielen findet man nichts und manchmal führen auch Hinweise, die man bekommt, ins Nirgendwo. Und deswegen ist es ja wirklich einfach toll, dass wir so viel Zeit haben und da Hinweisen so lange nachgehen können, dass wir dann auch fündig werden. Und gerade das Thema Energiekartevertrag ist auch wahnsinnig komplex, muss man ehrlicherweise sagen. Da steht man am Anfang dann doch immer vor einem ziemlich großen Berg, den es zu erklimmen gilt. Es war zwar unsere 3. Klimarecherche, aber Investitionsschutzabkommen hatten wir bisher noch nicht recherchiert. Und das erfordert dann auch erstmal ein intensives Einlesen, bis man überhaupt einigermaßen versteht, worum es bei einem so komplexen Abkommen geht.
Nico, du sprachst gerade davon, wie 10 Journalisten und Journalistinnen 3 Monate an dem Thema gearbeitet haben. Wie wird das eigentlich finanziert?
Also zum einen unterstützen große Stiftungen unsere Arbeit, aber auch LeserInnen können uns unterstützen. Und dabei reicht tatsächlich schon ein kleiner Betrag monatlich, um uns diese sehr zeitintensive Arbeit zu ermöglichen. Wenn Sie unsere Recherche gerne und aufmerksam gelesen haben, wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, dass wir künftig auch so aufwendige Recherchen betreiben können, dass wir weiter Licht auf die Bereiche werfen können, die vielleicht bisher noch nicht so ausgeleuchtet wurden, wie zum Beispiel Energiekartervertrag, dann freuen wir und dann freue ich mich auch über Ihre Unterstützung. Und wie das geht, können Sie auf unserer Website investigate-europe.eu erfahren.
Vielen Dank, Nico. Mein Name ist Oliver Moldenhauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.